Schatz, wie geht's dir?
Hallo, mein Lieber. Gut, danke. Bisschen müde, aber glücklich, sagen wir es mal so.
Es ist ganz schön heiß, ne? Ja, da sind wir alle ziemlich fertig morgens, ne?
Ja, vor allem, ich war fünf Tage unterwegs an einem See und habe mich inspirieren lassen von, ich glaube, 8 oder 9 Rednern. Und das war mal wieder schön, einfach Teilnehmerin zu sein. Aber es ist auch anstrengend.
Okay, erzähl mal, das klingt ja interessant.
Das war von einem Kollegen, René Borbonus heißt der. Schreibt wunderbare Bücher, die ich nur empfehlen kann, über Klarheit, Respekt. Und der lädt jedes Jahr spannende Redner und Rednerinnen ein und hat dann immer so eine Fangemeinde, sage ich mal, von diesmal natürlich nur halb so vielen Leuten, weil alles auf Abstand, alles ohne Kuscheln, ohne Umarmen, aber trotzdem warmherzig und wunderbar. Also der letzte Vortrag gestern war von Volker Busch, einem Neurobiologen, der uns was übers Lernen erzählt hat. Und das war so spannend. Also man sollte nie aufhören zu lernen. Er sagt, das Schlimmste, was wir uns antun können, ist mit Mitte 50 zu sagen, jetzt habe ich genug gearbeitet, jetzt sitze ich nur noch auf der Terrasse und gucke dem Rosen beim Wachsen zu. Sondern er sagt, Lernen hält unser Gehirn wach und lebendig und gesund. Und gerade bei Kindern, das fand ich so spannend, Kinder lernen besser, wenn sie was lernen. Also Lernen erzeugt die Möglichkeit zu lernen. Also wenn ein Kind in der Schule ein bisschen Schwierigkeiten hat, sollte es irgendwas lernen. Ein Musikinstrument, ein neues Spiel, tanzen, irgendetwas, sodass im Hirn diese Trampelpfade zu den Lernfaktoren oder Lernarealen im Hirn aktiviert werden. Also solche spannenden Dinge habe ich erfahren.
Okay, ja, klingt super. Also wenn ich komme ja gerade aus Mallorca zurück. Wenn ich da sind ja viele so Frührentner, nenne ich sie mal, die sich das leisten können. Das ist ja natürlich besonders klischeemäßig auf Mallorca, aber ist ja auch nicht so weit hergeholt. Da merkt man das wirklich, dass die alle eben das nicht mehr tun. Und das führt leider ein bisschen zu diesem, bei Erwachsenen finde ich, zu diesem Punkt von Isolation und dass einem Dinge gleichgültig werden, dass man gar nicht mehr Teil der Gesellschaft wird oder ist, dass man sich von alleine abgrenzt, weil man einfach nur noch so in seinem Sud köchelt und der einzige Lebensinhalt dann irgendwie Golfen und Bootfahren ist. Und das kann es ab 50 eigentlich nicht gewesen sein, ne? Weil da sollte eigentlich richtig da oben Rabatz gemacht werden, ne? Und man sollte sich so ein bisschen auf den Weg machen, wofür bin ich hier, wofür lebt man, was ist wichtig im Leben? Und es ist mit Sicherheit kein Golfball.
Du, ich finde es okay. Ich finde, jeder darf seine Lebensform wählen. Und wer damit fröhlich ist und wer jeden Tag vorm Fernseher sitzt und Fernsehen guckt, ich finde das okay. Ich habe nur für mich so entdeckt, ja, ich bin 67, aber ich werde sicher noch viele Jahre arbeiten. Und zwar nicht, also vielleicht auch, weil ich Geld brauche, aber weil es mein Hirn pflegt und weil es Spaß macht und weil es mich lebendig erhält. Und so wurde ich da sehr unterstützt. Er hat uns 2 Beispiele von den 2 ältesten deutschen Frauen gezeigt. Die eine wurde 122, stell dir das mal vor.
Wow,
und die andere krass. Irgendwie 115. Und die haben sich immer beschäftigt, die haben immer was dazugelernt, die waren immer neugierig. Und ich glaube, dieses Neugierigsein ist das, was uns jung erhält.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Worauf bist du neugierig?
Worauf bin ich neugierig? Ich bin neugierig zu erfahren, ob sich die Erkenntnisse, die man jetzt im Leben gesammelt hat und wo man jetzt glaubt, dass das die eigene Bestimmung ist, die eigene Erfüllung ist, wo drin generell die Erfüllung im Leben liegt, ob sich das noch ändert oder weiterentwickelt oder ob man wirklich, wenn man, ich sag mal, man braucht ja manchmal so einen Crash im Leben oder so, um sowas auch zu merken, dass man wirklich was an die Wand fährt und dann denkt, ah nee, so muss man das jetzt irgendwie nicht machen, jetzt muss ich nochmal umdenken. Und dann kommt man ja auf diese gewissen Fragen im Leben. Und ich bin gespannt, ob sich das dann mit 80 geändert hat, ob du dann denkst, nee, selbst da bin ich falsch geparkt gewesen. Und jetzt habe ich es dann irgendwie verstanden. Oder vielleicht hat man es mit 80 auch noch nicht verstanden und mit 122 dann. Ich weiß aber nicht, ob man aufhört zu lernen fürs Leben oder ob man irgendwann so einen Punkt erreicht hat, wo man denkt, ah ja, das war mir schon bewusst, das mache ich seit 50 Jahren so oder seit 30 Jahren so. Darauf bin ich echt neugierig. Wie siehst du das?
Mhm. Ja, ja, das finde ich auch spannend. Warte ich auch noch drauf, ob sich noch was verändert. Ich habe neulich mal so überlegt, ich glaube, dass es Werte gibt, die sich durch unser ganzes Leben ziehen, wie immer sie entstanden sind. Also Freiheit zum Beispiel ist sowas, ich glaube, das mich als kleines Kind schon begleitet hat. Dieser Wunsch nach Freiheit, dieses Gefühl des Freiseins. Und da merke ich zum Beispiel alle paar Jahre, dass mich das wieder packt, dass das wieder ein Wert ist, den ich vielleicht unterschätze oder den ich vielleicht so ein bisschen vergessen habe und der sich dann wieder Bahn bricht. Also ich glaube schon, dass wir so eine, ja, so ein Grundwertesystem in unserem Hirn haben, das ab und zu mal so ein bisschen abschaltet, das sich vielleicht auch von was anderem ersetzen lässt. Aber es drängt sich dann immer wieder nach vorn. Bei mir ist es Freiheit, was ist bei dir?
Mhm. Bei mir ist das total der Sinn nach Verbindlichkeit und nach Gerechtigkeit. Mhm. Ich habe letztens mal so eine alte DVD von mir angeguckt, von ja, als ich 20 war, aus meiner Fernsehshow. Und ich war der jüngste Teilnehmer an dieser ganzen Sendung mit diesen ganzen 14 verrückten Leuten da drin. Und wenn ich da merke, wir mussten immer, wenn wir ausgezogen sind, so ein Plädoyer sagen. Alle saßen dann da und man war dann offiziell ausgeschieden und dann sollte man noch so ein letztes Wort an die Nation, sage ich mal, richten. Mhm. Und wenn ich mich da reden sehe, dann denke ich, das ist wirklich fast identisch der gleiche Gerrit wie heute, weil ich so total für, ich habe den total moralischen gemacht. Also das war richtig, wie nennt man's? Ja, ich hab gesagt, ich hätte mit manchen Leuten hier drin ein Problem gehabt, fortan zusammenzuarbeiten, weil es mir gegen den Strich geht, wie ihr mit euren Stimmen umgeht, wie ihr mit euren körperlichen Ressourcen umgeht. Ich habe damit ein Problem, wie ihr Menschen behandelt. Ich habe damit ein Problem, wie ihr mich behandelt. Ich habe damit, wie ihr das Thema Respekt seht. Ich habe das Problem, dass ihr nicht verbindlich seid. Das habe ich mit 20 schon gesagt. Das fand ich so krass, mich da zu sprechen zu sehen und zu merken, das hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist immer für mich das Allerwichtigste gewesen. Und von daher, glaube ich, gebe ich dir recht. Ich glaube, manche Dinge bleiben, Erkenntnisse, die man für sich manifestiert hat. Als Kind war es schon so bei mir. Mit 5 merke ich gerade im Kindergarten, da war es auch schon so. Da habe ich nach Hause gegangen, habe, glaube ich, immer mal gesagt, Mama, ich verstehe nicht, dass manche Kinder so sind und manche so. Und manche sagen mir, sie kommen morgen um 15 Uhr und dann kommen sie einfach nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Und das macht mich traurig.
Ja. Yeah.
Mhm. Also das ist für mich bis heute, glaube ich, gleich geblieben. Und ich glaube nicht, dass sich das noch ändern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man von einem verbindlichen Menschen zu einem unverbindlichen irgendwann wird.
Nee, glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Kann man eigentlich diese Sendung irgendwo nochmal nachgucken?
Also, du kannst das. Und zwar lade ich dich ein und wir machen eine Tüte Chips auf und setzen uns auf die Couch.
Oh ja. Oh ja, gerne.
Aber so können auf uns YouTube das anschauen.
Sowas, sieht man es nicht.
Auf YouTube gibt es so ein paar Schnipsel von meinen Auftritten, als ich da damals bei The Dome stand und wirklich da 20.000 in der Arena geschrien haben und ich mit Yvonne Katterfelder moderiert habe und die Auftritte sind da noch da und so weiter. Okay. Aber diese ganzen zwischenmenschlichen Szenen, die gibt es nur auf DVD an meinem heimischen Fernseher.
Okay.
Und ich lade dich hier mit ein zum Gucken und Chips essen.
Ich komme nächste Woche und dann kannst du schon mal die Chips bereitstellen. Genau. Und ein Kaltgetränk.
Sehr gut.
Ach, sehr schön. Ja.
Machen wir. Ich wollte dich gerade irgendwas fragen. Was war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Naja.
Dann war es ja wohl nicht so wichtig, ja. Also Verbindlichkeit ist...
Du?
Ja, ein bisschen tratzen darf man sich schon, wenn man mag, oder?
Ich habe ja noch mal so gelacht wegen unserem Sprüche-Ding letzte Woche. Ich habe mir unseren Podcast angehört und habe auch so lustige Nachrichten bekommen von der Welt da draußen, die alle so herzlich mitgelacht haben. Was war das witzig mit dem Kilo Hackfleisch? Leck mir im Arsch.
Unglaublich, ja.
Unfassbar.
Und ich hoffe, du schlägst zurück heute.
Genau, das war auch meine Überleitung. Ich möchte jetzt nämlich von dir wissen. Ja, jetzt zieh dich warm an, Schnucki. Also, ich möchte von dir wissen, was heißt Atikva Ichida?
Atikva Ichida.
Ichida.
Ist das eine asiatische Sprache?
Das ist Hebräisch.
Das ist Hebräisch. Sag's nochmal.
Bin mal zurück zu meinen Wurzeln zurückgegangen und zu einem Theologiestudium, wo ich Hebräisch gelernt habe. Und dann habe ich gedacht, ach, so ein schönes Wort mit diesem Ch da drin.
Atikwa
Ichida.
Okay. Boah, okay, ich denke jetzt einfach, ich lasse jetzt mal hier frei, free-floating meine Hirnzellen. Atikwa Ichida. Das hat zu tun mit Verbindlichkeit, nehme ich mal an. Das Wort für tiefes Vertrauen. Tiefes Vertrauen, das Menschen ineinander haben, aber auch in die Welt, ein Grundvertrauen ins Leben. Ich weiß, dass ich mir gerade um Kopf und Kragen rede, aber es ist mir wurscht.
Ich finde es schön. Mach mal weiter. Ich finde es schön.
Atikwa hat nichts mit Antiquität zu tun. Wahrscheinlich ist ganz eine andere Verbindung, die in meinem Kopf gerade entsteht. Wünscht man sich gegenseitig, wenn jemand eine schwierige Situation hat. Da geht der eine Freund zum anderen oder die eine Freundin zur anderen und sagt Atikwa Ichida. Und dann zaubert das ein Lächeln in das Gesicht des anderen und der schöpft wieder Hoffnung und weiß, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ach, und es geht einfach weiter. Also übersetzt auf Deutsch heißt dieser Spruch eigentlich, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein kleines Lichtlein her. Stimmt's?
Ich bin wirklich gerade ein bisschen baff. Also das heißt das nicht jetzt wortwörtlich, aber das heißt die einzige Hoffnung.
Na.
Mhm. Ich bin ein bisschen platt. Weil das mit dem Lichtlein, das finde ich echt krass, weil was wünscht man jemandem, wenn man sagt, von irgendwo kommt ein Lichtlein her, möchte ihm Hoffnung spenden. Das finde ich jetzt echt beeindruckend, Frau Askodum.
Wow, vielleicht kenne ich dich ja jetzt doch schon ein bisschen, ein Jahr lang.
Atikwa Ichida heißt die einzige Hoffnung und du bist richtig gut und du hast jetzt gerade eine Waschmaschine gewonnen.
Deine alte, die nicht mehr geht, oder? Hast du letzte Woche erzählt. Ja, danke.
Die wird doch nicht abgeholt auf Mallorca.
Ach, das ist ja stark. Und wo steht das? Also woher hast du diesen Begriff?
Du, das habe ich einfach von damals auch noch so ein bisschen übrig behalten. Das ist natürlich irgendwie biblisch und das habe ich irgendwie immer so im Kopf behalten. Es gibt ja sehr viele Wörter aus dem Hebräischen, die wir in unserer Sprache adaptiert haben, mehr als man denkt tatsächlich. Also zum Beispiel, kennst du das alte Wort für Familie?
Mishpoke.
Mishpoke. Ja, genau. Und das heißt auf Hebräisch Mishpacha.
Ach. Mhm.
Und genau, das ist rübergenommen worden. Und da gibt es mehrere so Wörter, die wirklich in unserem Alltag eigentlich Einzug gehalten haben, die wir überhaupt nicht als Hebräisch identifizieren.
Chutzpe ist doch auch so ein Wort, oder?
Chutzpe? Ich weiß nicht mehr, was das heißt.
So Glück gehabt. Ich glaube, das ist auch Hebräisch.
Ach so.
Gehört.
Das kann sein, stimmt. Ja, gibt ganz, ganz vieles. Ganz witzig. Man denkt immer nur, wir sind so mit Anglizismen durchsetzt und sonst irgendwie und ganz viel aus den anderen Sprachen. Aber Hebräisch ist mehr da, als man denkt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Ursprache. Und von daher kommt ja alles, man sagt ja eigentlich die erste Sprache. Und von daher soll ja alles irgendwie daherkommen. Das ist schon, ich bin immer noch ein bisschen baff von deiner Deutung. Sehr cool.
Ja, ich auch.
Du warst schon mal da bestimmt.
Nein, noch nie, leider nicht. Aber ich habe an dich gedacht einfach. Also was bist du für ein Mensch? Und dass du gleich bei Hackfleisch bei meinem Wort gedacht hast, lässt mich jetzt doch dann nochmal nachdenken. Ich habe auf dich geschlossen. Was bist du für ein Mensch? Was strahlst du aus? Was traue ich dir zu? Ja, das nochmal zum Thema Hackfleisch, okay.
Richtig gut.
Was ich dir zutraue, ist genau das, dass du solche schönen Wörter kennst und so eine schöne Einstellung hast. Und da bin ich drauf gekommen, ganz schlicht über dich als Mensch.
Jetzt nochmal zu meiner Verteidigung. Ich habe erst mal letzte Woche was anderes gesagt, ne? Nur, dass du es nochmal weißt.
Ich weiß es.
Ich hatte einen Gruß, den man seiner Schwester und seinem Bruder wünscht,
ja,
wenn man ihm sagt, dass man ihn liebt, ne? Das war das vor dem Kinoabzeichen.
Das war das. So. Ja, ja. Nein, ist schon recht.
Ja, wie siehst du denn das mit der Hoffnung? Was bedeutet das Wort für dich?
Ich bin ja, das verrate ich dir jetzt, ich glaube, das weißt du noch gar nicht, eigentlich gar nicht dieser lustige Optimist, als der ich scheine. In meinem tiefsten Herzen, das rate ich dir jetzt mal, bin ich gar nicht diese lustige Optimistin, als die ich oft gesehen werde. Im tiefsten Herzen bin ich eine tiefe Pessimistin. Also Siegfried, mein Mann, hat immer zu mir gesagt, ich wäre ein Katastrophizer.
Echt?
Also ich erwarte immer die Katastrophe und es ist so, ja. Also ich erwarte, dass sich diese Erdspalte, die unter dem Toten Meer ist, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, da gibt es eine Erdspalte zwischen der zweifelsfall afrikanischen und eurasischen Erdplatte, keine Ahnung, die wird, sagen die Wissenschaftler, sich irgendwann auftun. Und ich habe immer das Gefühl, es wird uns alle dann verschlingen. Und da ich das glaube,
okay, krass,
kann ich nur durch Hoffnung leben. Also dieser tiefe Pessimismus erzeugt Optimismus. Weil wenn ich weiß, dass sowieso alles den Bach runtergeht und sowieso irgendwann schrecklich enden wird, der Vesuv wird ausbrechen, die Erde wird uns Menschen abschütteln, was ich verstehen kann übrigens, wenn ich Erde wäre, kann ich fröhlich leben. Mhm. Weil ich weiß ja eh, es ist ja alles für nix und nothing. Und jetzt genieße den Tag.
Begrenzt.
Mach's Beste draus. Mhm. Freu dich. Und das ist dieser Spruch, dieses genieße jeden Tag, als wenn er dein letzter wäre. Du kennst es vielleicht. Ich drehe das ja mal ein bisschen um und sage, genieße jeden Tag, sodass er dein letzter sein könnte. Weil wenn das mein letzter Tag wäre, wäre ich jetzt vielleicht bei meinen Enkelkindern, könnte ich mir gut vorstellen. Und du wärst auch dabei. Doch, ich glaube, es wäre ein guter letzter Tag, wenn wir miteinander reden würden. Aber vielleicht kannst du es vorstellen. Also mein Hirn ist wirklich geprägt auf, es wird alles enden bald. Irgendwie schüttelt es uns ab. Und deswegen haus raus, genieße es, mach das Schönste aus diesem Tag. Und da ist Hoffnung natürlich ein ganz starkes Wort.
Ja, klar.
Weil wenn ich da jetzt keine Hoffnung hätte, dann würde ich irgendwie im Sessel sitzen und Psychopharmaka fressen, weil ich überhaupt nicht mehr zurechtkäme. Aber das ist eine ganz komische Einstellung von mir, die ich selber schon mit vielen Menschen besprochen habe. Tiefe Melancholie, tiefes Zweifeln an allem. Ich zweifle vor allem, dass wir die Krone der Schöpfung sind und dass wir auserwählt sind und dass wir uns die Erde gehört. Das halte ich alles für Schwachsinn. Also da bin ich eher bei Gaia, der großen Erdgöttin, als bei biblischen Gestalten. Und ich bin da sehr demütig. Und ich glaube auch, dieses Demütigsein hilft, genießen zu können. Freu dich über die Hitze. Freu dich über die Menschen, die du treffen darfst. Also es ging mir jetzt die letzten Tage so, dass ich so unglaublich wundervolle Menschen getroffen habe. Und dann freue ich mich darüber. Und ich glaube, das hilft uns, Dinge nicht als selbstverständlich zu nehmen. Und zu denken, ja, da habe ich auch einen Anspruch drauf. Ist doch klar. Also ich finde, dieses Stück Demut, das tut Menschen ganz gut. Und mir also auch besonders, muss ich sagen.
Ich wusste das gar nicht, dass du von Grund auf Pessimist bist. Also das finde ich jetzt gerade echt total spannend, weil ich ja so der totale Optimist bin und der das wirklich fundamental glaubt, aber witzigerweise jetzt nicht die Sachen, die du damit auch dann assoziierst, dass Dinge so für selbstverständlich sind oder so, das jetzt nicht. Aber meine Mutter sagt immer zu mir, das war immer ein Phänomen, weil ich war immer so ein, wie kann man sagen, Sonntagskind. Also zum Beispiel beim Zahnarzt musste ich nie warten. Ich bin immer vorgekommen irgendwie, weil die sich dann auch gefreut haben, dass ich da war, weil ich immer so gestrahlt habe als Kind und so.
Der kleine blonde Bub.
Genau. Und irgendwie, sie sagt, du hast das immer irgendwie, obwohl ich ja auf der anderen Seite so in der Schule ja total, also ich war ja Außenseiter und das war alles gar nicht so einfach und ich wurde ja ziemlich gehänselt auch, also das war alles nicht so schön. Und trotzdem, und das ist witzigerweise das, wo wir uns dann doch wieder sehr ähneln, das war mir aber auch klar, ich habe mir so einen totalen, obwohl es mir überhaupt nicht gut ging, so in der Jugend und so, weil es alles so schwer war, habe ich mir diesen totalen optimistischen, dieses optimistische Leuchten, dieses, kann man auch sagen, hier Atik war ich da.
Ja.
Dass das irgendwann besser wird und dass das nicht meine Zukunft ist, so behandelt zu werden, habe ich mir innen drin irgendwie behalten. Und dieses Leuchten, dieses Strahlen, auch egal, ob ich gesungen habe oder ob ich mich um Menschen gekümmert habe, wie du gerade sagst, mit Menschen zusammen gewesen, ich habe das immer wieder rausgeholt. Also ich habe immer gelernt, irgendwie mich wieder anzuknipsen und dann wieder zu strahlen, wenn ich durfte. Und ich konnte mich auch ausmachen, damit ich dann nicht gesehen werde. Aber ich habe auch gelernt, mich anzumachen und die letzten Jahre habe ich eigentlich nur damit verbracht, mich fast ausschließlich leuchten zu lassen und nicht mehr auszuschalten. Und ich glaube, da war immer als Jugendlicher und als Kind, ich weiß auch nicht, ich habe als Kind auch viel gebetet immer. Immer gebetet, dass das irgendwann mal anders wird und dass ich eigentlich möchte, dass ich immer lache und immer Spaß habe und dass die Menschen sehen, was in mir steckt und so. Habe ich als Kind schon viel gebetet.
Aha, spannend.
Ich glaube, dass das als Kind schon wie gesagt drin war, dass man diese Ängste durch diese Hoffnung hat versucht, ja, zu kanalisieren und das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und die Hoffnung einen da durchgetragen hat, dass es auf jeden Fall nicht das sein kann, wie es gerade ist. Und heute, sage ich immer, bin ich so ein bisschen eher wie ein Disney-Film. Ich bin hoffnungslos optimistisch. Ich bin durchaus kritisch, aber ich bin total Disney geprägt und liebe auch, wenn Filme so zu Ende gehen und liebe auch, wenn Kinofilme so zu Ende gehen. Wenn die das nicht tun, dann merke ich richtig, dann stinkt mir das.
Ist so nicht richtig.
Und dann, genau, das war nicht so, das soll nicht so. Und deshalb tue ich, glaube ich, immer alles, um irgendwie, also meine Schüler zum Beispiel, meine Klienten, ich sage immer, das war da eine gute Stunde, wenn die lächelnd den Raum verlassen. Und manchmal überziehe ich gnadenlos, bis alle lächeln, weil irgend vielleicht einer noch irgendwie noch eine Sorge hatte, der noch nicht abgeschüttelt hat. Und dann ist mein größtes Ziel, dass diese Menschen lächelnd den Raum verlassen und nicht, ob sie dann alles können, ob sie alles verstanden haben, ob sie alles so oder so. Hauptsache, sie gehen lächelnd. Das ist das Wichtigste.
Ja, ich habe, glaube ich, was anderes gelernt als Kind. Mich zu retten, sage ich jetzt mal, das war der Humor, also die Witzigkeit. Also ich habe als Kind gelernt, ich bin halt eine andere Generation als du, nichts ist von Dauer. Also ich erinnere mich an Familienfeste, da war es lustig und wir waren alle zusammen, Cousinen, Cousins, die Onkel, Tanten, meine Eltern. Und es war tolle Stimmung und alle haben gelacht und waren fröhlich. Und ganz oft habe ich erlebt, dass es dann umgeschlagen ist. Also die Erwachsenen hatten zu viel getrunken, haben angefangen, sich zu streiten. Dann hieß es, wenn wir schon im Bett lagen, Kinder aus dem Bett, wir fahren nach Hause. Also mit einem gewissen Promillespiegel des Fahrers. Wenn ich da heute dran denke, ist unvorstellbar.
Unfassbar.
Habe ich gelernt, nichts Schönes ist von Dauer. Also du musst jederzeit gewahr sein, dass das aufhört. Also dass das umschlägt. Und ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung von mir. Manchmal rege ich Menschen auf, weil ich immer ein Aber habe. Also jemand plant irgendwas, jetzt zum Beispiel die Lesung für mein neues Buch. Das kommt übernächste Woche raus. Wir wollten eine schöne öffentliche Buchpräsentation machen, Lesung. Und ich habe von Anfang an immer schon gesagt, Leute, das wird sowieso nichts, Corona, und das wird nur eh nicht erlaubt. Und das können wir. Und manchmal nerv ich Leute damit. Aber ich habe leider schon wieder recht gehabt. Es geht nicht. Also wir kriegen das nicht hin. Und mir hilft diese Skepsis, ich glaube, das ist das, mein Prinzip ist Skepsis, nicht enttäuscht zu sein. Weil wenn es dann trotzdem klappt, dann freue ich mich wie Bolle. Und denke, ach, guck mal.
Ja, ist natürlich der Schutzmechanismus des Krebses.
Ja. Ist es? Okay.
Ich glaube schon. Also, wenn ich. Ich würde jetzt mich sofort unterschreiben. Wir sind ja beide Krebs und ich glaube, wir Krebse, wir wissen, dass es diesen einen Punkt nicht überschreiten darf, dass man 5, 6, 7 Mal getreten wird. Das halten wir alles aus. Oder ein Fahrer tritt in die Magengrube. Und beim 7. oder 8. Mal, dann sind wir halt weg. Ich sehe mal da so ein Bild vor mir am Strand. Wenn du so einen Krebs hast am Strand und da sind 2 kleine Kinder und die haben so einen Stock in der Hand. Und der Krebs ist da und will eigentlich laufen. Dann hauen die Kinder mit dem Stock da drauf. Dann bleibt der Krebs stehen. Denkt, ja gut, haut drauf, ist okay. Aber ich habe ja einen Schale, Panzer, da passiert mir erstmal nichts. Aber Leute, ich sehe das Wasser schon, haut ruhig drauf, ist okay. Dann bleibt der ganz ruhig, so, dann geht der weiter 5 Schritte, dann hauen die Kinder wieder mit dem Stock drauf, dann denkt der Krebs, kein Problem, alles gut. Das ist mit meiner Intelligenz und mit den Gaben von Gott kann ich das jetzt aushalten. Das macht er dann auch so 5, 6 Mal, geht aber immer wieder Richtung Wasser, immer 5, 6 Schritte mehr. Und irgendwann kneift der Krebs mal zu. Und hat den Stock dann oder kneift in den Finger oder in den Arm. Und da wächst halt dann natürlich erstmal nichts wieder. Und dann ist der Krebs auch ganz schnell im Wasser und dann schwimmt er einfach weg, weil dann ist er in seinem Element und dann ist er weg. Und ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus von uns, weil wir so sensible Menschen sind. Und wenn wir uns immer zu doll freuen, meine Freundin Birgit sagt immer zu mir, sei doch nicht immer so euphorisch, sonst bist du so enttäuscht. Da sage ich, ich kann aber nicht anders. Und ich glaube, bei dir ist der Vorteil, dass du die 30 Jahre vielleicht schon die Skepsis jetzt mit dir nimmst, dass du weißt, ich bin erstmal skeptisch, dann muss ich mich wenigstens nicht so aufregen, dann ist mein Euphorie-Spiegel nicht so hoch und dann muss ich auch nicht so wieder so hoch runterfallen oder so tief runterfallen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wenn man sich nicht täuschen lässt, kann man nicht enttäuscht werden. Das ist so mein Prinzip, glaube ich.
Super Wort. Ja.
Oder dieser dumme Spruch, der aus meiner Kindheit kommt, freu dich nicht zu früh. Also sowas habe ich alles in mir drin. Also diese Skeptik und diesen lustigen Umgang mit Dingen. Ne? Also alles, was ich nicht so ernst nehmen will, kann ich gerne ins Lächerliche ziehen. Also ich kann viele Witze über mich selber machen. Ich mache Witze über, weiß ich, die Situation. Und das hilft mir, glaube ich, die Enttäuschung zu vermeiden. Also so kann Witz und Humor ja auch, wie du sagst, ein Selbstschutz sein. Und ich glaube, dass ich den sehr von Kindheit an übrigens schon gelernt habe, dass mir das hilft. Ich konnte also mit Humor und mit Witzchen meinen Vater kurz bevor die Stimmung so in Jähzorn umgeschlagen ist, noch manchmal retten. Also ich war die jüngste ja von 4 Kindern und die kleine Sabine, die hat es geschafft. Meine Mutter sagte immer, du kannst den Vati um den Finger wickeln. Das war, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber ich habe es geschafft, ihn manchmal noch mal zum Lachen zu bringen, bevor er ja geschimpft hat oder manchmal auch zugeschlagen hat. Und daraus kann man auch eine Fähigkeit entwickeln, die einem im Leben helfen kann.
Absolut. Ja, ich glaube, dass wir durch 1-7, da werden wir programmiert. Und ich glaube sofort, dass das für später die notwendigen Werkzeuge sind, um irgendwie sein Leben zu bestreiten. Ich finde das immer spannend, wenn man das dann natürlich reflektiert und überlegt, also wie bei mir mit dem Anknipsen, Ausknipsen, immer dann, wenn es gebraucht war, dass man das so als Überlebensstrategie dann entwickelt. Ich finde halt immer spannend, den Weg zu finden zurück, wenn man kleine Kinder sieht. Die sind ja erstmal gar nichts. Sie sind einfach nur, wie sie sind. Und natürlich würde ich mir manchmal für uns Erwachsenen auch wünschen, dass wir einfach nur versuchen, wieder. Ein Beispiel. Ich habe eine Schülerin, die ist 12 Jahre alt gewesen, als ich mit ihr angefangen habe. Und die war so total unbedarft immer. Und logischerweise, sie war 12, die hat super gesungen. Und dann habe ich ihr noch den richtigen Schauspiellehrer an die Seite gestellt. Und die wollte unbedingt Bühne, Schauspiel, singen. Und die war auch wirklich gut. Und die hat auch sofort Kinorollen abgegriffen und so. Und ich habe die immer gecoacht. Und die war wirklich richtig erfolgreich. Und dann kam sie in das Alter, 2 Jahre später, wo sie überlegt hat, ob sie gut genug ist, ob sie zu dick ist, ob der Bauch vielleicht so weit raussteht schon. So Generation Instagram auch. Und sie wurde so echoisiert durch alles, was um sie rum war. Echos, Echos, Echos. Und sie hat nicht mehr ihre Stimme gehört. Und irgendwann war sie am Klavier. Und ich habe gesagt, Mensch, was ist denn mit dir los? Du singst, was ist denn mit den Tönen? Und du hast so Angst jetzt vor allem und du traust dich nicht. Und dann sagt sie, ja, ich höre mal andere und ich glaube, ich bin doch nicht so gut. Und so habe ich gesagt, pass auf. Ich sag dir jetzt mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du springst auf deinem Bett. Vor ein paar Jahren. Wenn du auf deinem Bett gesprungen bist, auf deinem Lattenrost mit der Matratze drauf, was hast du dann gemacht? Ja, bin ich einfach gesprungen. Die ganze Zeit bin ich gesprungen. Sag ich, hast du an irgendwas gedacht? Nee, ich bin einfach nur gesprungen, hab richtig Spaß gehabt, sag ich, super. Und was würdest du, wenn ich jetzt sage, steig auf dieses Bett und spring, was würdest du dann denken? Sagt sie, ja, das mache ich nicht. Sag ich, warum denn nicht? Ja, das kracht dann ein. Sag ich, aha. Du musst aber das aufhören zu denken, weil du musst wieder denken wie früher mit 12, weil was ist denn, wenn es einkracht? Dann hast du trotzdem einen schönen Moment gehabt, du bist gesprungen, du hast Spaß gehabt und stell dir mal vor, du krachst jetzt ein, nur weil du 2 Jahre älter bist, wirst du ja nicht gleich 1000 Kilo mehr wiegen, da wirst du nicht einkrachen, aber selbst wenn du einkrachst, was passiert dann? Ja, dann werde ich wahrscheinlich einen Lachkrampf kriegen, weil ich da durchgebrochen bin und mit der Matratze in meinem Lattenrost stecke, sag ich, genau, dann hast du wenigstens gelacht und dann nimmst du Mama und Papa an die Hand. Und mit Sicherheit werden die dir eine neue Matratze kaufen. Und was ist dann? Nix ist. Du hast Spaß gehabt und dieses Gefühl musst du als Künstlerin oder als Mensch später, wenn du erfolgreich wirst, musst du dir unbedingt bewahren. Du musst auch was wagen. Du musst das einfach probieren. Denk an das Lattenrost. Es kann nicht so viel passieren. Und das versuche ich Leuten mal beizubringen, weil mit 12 oder als in den jungen Jahren, da machen wir das irgendwie besser. Askedom, wie sieht's aus?
Ja, wir haben weniger Bange. Wir haben, dieser wunderbare Professor, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der Volker Busch, der hat eben uns erklärt, wie das Gehirn funktioniert. Der behauptet, also er behauptet, er weiß es aus der Forschung, wir werden 50% geprägt, also wir werden geboren. Das ist genetisch, was wir für Eigenschaften haben, Vorlieben und sonst was. Und die anderen 50% entwickeln sich dann halt. Und er sagt, diese Unbekümmertheit der Kinder kriegen wir leider nie wieder zurück. Weil da ist das Hirn so gewesen, hat nur aufgenommen und ausprobiert und war kreativ. Er sagt, diese Jugendlichen sind ja kreativ ohne Ende. Aber wir können uns daran erinnern, wie es war. Und können, und das glaube ich jetzt, Situationen suchen, wo wir was ausprobieren. Also erinnerst du dich mal, wenn man so richtig im Urlaub so fröhlich und unbeschwert war? Ich weiß, ich bin mal, ich glaube, in Lissabon durch alle Springbrunnen gelaufen, die am Weg waren. Also nachts um 1, so ein bisschen guten Wein getrunken, ein bisschen Freude gehabt. und durch jeden Springbrunnen durch. Und es war so albern. Und wir haben gekichert wie die Idiotinnen. Und schön. Diese Unbeschwertheit, glaube ich, können wir uns so situationsweise wieder einfangen. Und da denke ich gerade an das Bett und den Lattenrost. Und zum Thema Gewicht. Wir hatten einen Referenten, Martin Mall heißt der. Der ist Formationsfallschirmspringer unter anderem. Also der macht diese wahnsinnigen Formationen mit 214 Menschen. Die springen aus 10 Flugzeugen und finden sich dann zusammen und machen so Sterne oder wie so ein Schneeflocken. Vielleicht hast du es schon mal gesehen. Mhm. Und ja, ich will ja seit einem Jahr, denke ich ja dran, ich will irgendwann einen Tandemsprung machen.
Geil.
Und dann bin ich hinterher zu dem hin, habe mich getraut und habe gesagt, Martin, erzähl mal, es gibt doch da so eine Gewichtsgrenze. Und er sagt, ja, weiß er gar nicht, aber er erkundigt sich für mich und er sagt, wir werden für dich eine Möglichkeit finden.
Ja, super.
Und ich war aufgeregt wie ein Kind. Ich denke, ja, ich denke immer drüber nach nur, weißt du. Aber wenn das jetzt wirklich stattfindet, Hilfe Mama. Aber ich freue mich
drauf. Ja, dann stehe ich unten mit der Kamera. Ja, super.
Das machen wir, versprochen.
Das wird einfach ein Fest. Das machen wir, versprochen. Das nehme ich mit und Leute da draußen, das wird der erste Podcast mit Video, ich schwör's euch.
Okay, versprochen. Hilfe, ich sterbe jetzt schon. Aber ich will es noch einmal erleben. Ja.
Ja, darum geht es. Darum geht es. Ja, das machen wir. Und genau, ich finde auch, da müssen wir wieder hin. Wir müssen diese Dinge machen und scheiß aufs Lattenrost, ganz ehrlich. Also ich schließe mich dem Professor nicht an. Ich glaube, wir haben das alle in uns und ich lerne und merke jeden Tag, wie sehr es geht, dass wir zu diesem Punkt zurückkommen. Das muss man üben, das muss man trainieren, das muss man konditionieren, aber es geht. Und wenn du da aus dem Ding springst, dann wirst du das genauso wieder erleben. Und dann ist Sabine 5 und ich raste aus.
Okay, versprochen. Also alle liebe Zuhörer,
versprochen.
Wir versprechen, dass es wird gefilmt. Oh Gott, Hilfe, was sage ich hier? Ja, doch, ich stehe
jetzt
dazu.
Jetzt geht's los.
Jetzt bin ich dran.
Ja.
Freue ich mich drauf.
Sag mir Bescheid, ich warte nächste Woche auf deinen Anruf.
Alles klar, ich rufe dich an, mein Schatz. Bis bald. Ciao.
Bis dann. Tschüss.